Das Ensemble Correspondance unter der Leitung von Sébastien Dossé mit dem Lied des Vulkans aus dem dritten Akt der dramatischen Oper Psyche von Matthew Locke. Alte Knochen, Dinosaurier, heißt unsere Matinee heute, die sich jetzt langsam ihrem Ende nähert. Und da liegt es nahe, nochmal ein bisschen intensiver über das Ende der Dinosaurier nachzudenken. Die Frage nach der Ursache des Massenaussterbens vor rund 66 Millionen Jahren beschäftigt die Wissenschaft bis heute. Und wie so vieles, was die Dinos angeht, bleiben auch da viele Fragen offen und im Dunkeln. War es der Einschlag eines riesigen Asteroiden, der das Ende der Dinos besiegelt hat, oder haben enorme Vulkanausbrüche und Erdbeben ihren Lebensraum zerstört? Warum die Dinos ausgestorben sind, das ist die eine Frage. Was das für uns heute bedeutet und was wir möglicherweise davon lernen können, eine ganz andere. Der Berliner Autor Bernhard Kegel schreibt und veröffentlicht seit über 30 Jahren Romane und Sachbücher und viele davon wurden ausgezeichnet. Ausgestorben, um zu bleiben, heißt sein Buch über Dinosaurier und ihre Nachfahren. Und ich freue mich jetzt mit ihm über das Ende der Dinos und die Dinos als Neverending Story zu sprechen. Guten Morgen, Herr Kegel.
Guten Morgen.
Herr Kegel, Vulkan oder Asteroid, was meinen Sie?
Na, ich denke schon, dass die absolute Mehrheit der Fachleute für den Einschlag eines Asteroiden plädiert. Es kann allerdings auch sein, dass es sowohl als auch gegeben hat. Also dass dieser massive Einschlag Folgeereignisse ausgelöst hat, wie solche Vulkanausbrüche. Aber allein dieser Asteroid, der ja aufgrund der Größe des Kraters, kann man das berechnen, etwa 10 Kilometer gemessen haben muss, müsste eigentlich ausgereizt haben, um die Dinosaurier von dieser Erde, und nicht nur die Dinosaurier, muss man sagen, das vergisst man ja immer, sind viele Tiergruppen damals ausgestorben, unter anderem auch die Ammoniten, die ja auch allgemein bekannt sind. Mhm. Also auch in den Meeren hat das fatale Wirkungen gehabt. Also es war wohl doch der Asteroid.
Mhm. Wie muss man sich denn diese gewaltige Dino-Apokalypse vorstellen? Also können Sie das ungefähr beschreiben?
Es gibt tatsächlich vom Potsdamer Institut für Klimafolgenabschätzung eine Studie dazu. Die haben das modelliert. Man muss auch dazu sagen, dass der Asteroid nun unglücklicherweise in ein Gestein eingeschlagen ist in Mexiko, das sehr schwefelreich ist. Möglicherweise wären die Folgen nicht so gravierend gewesen, wenn er woanders eingeschlagen wäre. Aber dieses schwefelhaltige Gestein hat dazu geführt, dass sich in der Atmosphäre ganz viele Schwefelaerosole gebildet haben, die also die Sonneneinstrahlung dann total abgeschirmt haben. Die Temperaturen sind um über 20 Grad gesunken. Es waren wahrscheinlich mehrere Jahre lang Minus, also sogar als globale Durchschnittstemperatur Minustemperaturen. Mhm. Das war halt für diese Tiere nicht auszuhalten.
Kann man sich vorstellen. Ja. So ein beinahe apokalyptisches Weltenende wird ja auch schon in der Bibel beschrieben. Die Sintflut heißt das da. Allerdings haben die Forscher standen nach dem Fund der ersten Saurierknochen vor dem Problem, dass so gewaltige Wesen wie die Dinos gar nicht auf die Arche Noah gepasst hätten. Sind die Saurier da so zu einem theologischen Problem geworden?
Ja, also zu einem enormen. Das ging schon mit dem allerersten beschriebenen Dinosaurierfossil los, der William Buckland. Das war so eine schillernde Figur damals im 19. Jahrhundert in England. Der hat diesen Knochen beschrieben, ohne das Wort Dinosaurier dabei schon zu verwenden. Das war ein Kieferknochen mit gewaltigen Zähnen. Und man hat sich gefragt, wie konnte es Gott zulassen, solche entsetzlichen Wesen auf dieser Welt zuzulassen? Die Erklärung war dann letzten Endes, das war ein Akt der Barmherzigkeit, weil wenn man von einem solchen Wesen attackiert und gebissen wurde, dann kam der Tod wenigstens ganz schnell. So haben die sich also aus der Affäre gezogen. Es war ja auch diese Katastrophentheorie von Cuvier, die damals kursierte, dem halt aufgefallen waren, dass es Sedimentablagerungen vom Meer gab und danach kamen dann Ablagerungen, die eindeutig von Landtieren stammten und da kam wieder Meer und wieder Land. All das hat man sich nur erklären können, indem es eben immer wieder zu solchen Katastrophen gekommen ist. Und eine dieser Katastrophen hat dann eben auch die Dinosaurier getroffen.
Hm. Sie schreiben in Ihrem Buch, dass es so aussieht, als seien alle großen Aussterbeereignisse der Erdgeschichte, man spricht von 5, den Big 5, mit steigenden Temperaturen und steigendem CO2-Gehalt der Atmosphäre einhergegangen. Ja. Das kommt einem in Zeiten des Klimawandels erschreckend bekannt vor, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also Hochtemperaturphasen in der Erdgeschichte waren immer mit hohen CO2-Konzentrationen verbunden. Dieses CO2 gelangte vor allen Dingen durch Vulkanausbrüche in die Atmosphäre, die sich aber immer immer wieder in großem Ausmaß abgespielt haben. Und es dauerte dann viele, viele Millionen Jahre, bis dieses CO2 durch biologische Prozesse, aber auch durch die Verwitterung von Gestein langsam wieder aus der Atmosphäre entfernt wurden und die Temperaturen wieder sanken. Hohe Temperaturen sind eindeutig, das sind relativ einfache Zusammenhänge, die Folge von diesem Treibhauseffekt, der vom CO2 ausgeht. Und was wir heute erleben, ist im Grunde genau dasselbe, bloß dass die Quelle des CO2s eine andere ist.
Ja, man spricht ja mittlerweile auch gern vom Anthropozän, also dem menschengeprägten Erdzeitalter, das so um 1950 beginnt. Finden Sie das einen passenden Begriff?
Also wenn Sie mich fragen als Nicht-Geologen, würde ich sagen ja. Die Geologen haben es ja abgelehnt, nun tatsächlich als Epochenbezeichnung zu verwenden. Aber dass der Mensch nun die Erde in ganz einmaliger Weise bisher verglichen mit anderen Erdzeitaltern prägt, darüber kann ja gar kein Zweifel bestehen. Das ist ja nicht nur, dass die Landökosysteme und die marinen Ökosysteme völlig verändert worden sind vom Menschen, sondern der Einfluss geht so weit, dass wir eben auch das Klima verändern. Mhm. Und das ist schon für mich Rechtfertigung genug, von Anthropozän zu sprechen.
Kommen wir mal noch mal zurück zu weniger gefährlichen Wesen als uns Menschen, den Dinosauriern. Das sind wir ja eigentlich heute. Ihr Buch heißt Ausgestorben, um zu bleiben. Was genau meinen Sie damit?
Naja, wir sprechen immer davon, dass die Dinosaurier ausgestorben sind und wir wissen heute, dass das definitiv falsch ist. Vögel sind direkte Nachkommen der Dinosaurier. Sie sind Dinosaurier, genauso wie wir Menschen Säugetiere sind. Auch wenn uns das immer noch sehr schwer fällt, angesichts einer Meise oder eines Spatzen von Dinosauriern zu sprechen. Mhm. Aber streng genommen sind das Dinosaurier, die halt sich durch besondere Merkmale ausscheiden und es sind die einzigen Überlebenden aus dieser großen Tiergruppe.
In Ihrem Buch schreiben Sie auch, dass manche Forscher sagen, dass Dinos eher Rotkehlchen als Krokodilen ähneln würden. Erklären Sie mal, warum.
Ja, das war eine zugespitzte Bemerkung von Jack Horner, der hat sowas ja gerne gemacht. Das war ja einer der Berater von Steven Spielbergs Jurassic Park-Filmen auch. Mhm. Aber ja, also letzten Endes, es gibt einen Berliner Künstler, ich glaube Andreas Greiner hieß er, der hat mal ein Brathähnchen auf Dinosauriergröße vergrößert, also Skelett eines Brathähnchens. Da hat man eigentlich diesen Bezug sehr viel deutlicher gesehen. Das ist ja auch ein Problem der Größenordnung. Für uns sind Dinosaurier vor allen Dingen die Riesen, aber die Vögel sind eben aus eher kleinen Dinosauriern hervorgegangen. Dass die kleinen Dinosaurier in unseren Köpfen keine große Rolle spielen, hat viele verschiedene Gründe. Also kleine Dinosaurier werden seltener gefunden. Sie erhalten sich einfach als Fossilien sehr viel schwerer als so Riesenknochen. Und selbst wenn sie gefunden werden sie seltener gezeigt, weil Museen möchten natürlich mit möglichst großen Dinosauriern glänzen und nicht irgendwelche kleinen Skelette da ausstellen, für die normalen Menschen relativ wenig interessant werden.
Ja, ja klar. Um nochmal kurz auf den Künstler und dieses Huhn zurückzukommen, das Hühnerskelett, Sie haben das auch in Ihrem Buch, er hat es auf 7 Meter vergrößert. Ja. Das sieht wirklich aus wie ein riesiger und total gefährlicher Tyrannosaurus Rex mindestens, Dinosaurier, vor dem man dann echt Angst haben könnte. Und es ist tatsächlich nur eine Frage des Maßstabs.
Genau.
Ja. Haben Sie einen Lieblingssaurier?
Schwere Frage, aber tatsächlich finde ich einen dieser neuen gefiederten Saurier besonders witzig, den Gigantoraptor. Der war so groß, dass er einem T-Rex also in die Augen hätte blicken können, 5-6 Meter groß, sah aber aus wie ein verunglückter Papagei aus unseren Augen. Er hatte so einen papageiartigen Schnabel, die untere Körperhälfte war eher wie ein Vogelstrauß und er hatte Federn, von denen wir natürlich nicht genau wissen, welche Farbe sie hatten, aber in der Fantasie der Paleo-Künstler sind das sehr bunte Federn. Mhm. Möglicherweise dienten die dazu, dass er damit sein Eigelege gekühlt hat. Die Federn sind ursprünglich nicht zum Fliegen erfunden worden in der Evolution, sondern zu ganz anderen Zwecken.
Zum Beispiel auch, um auf sich aufmerksam zu machen bei der Paarungszeit. Dafür wäre dann die Farbe, weil die Farbe spielt hier zum Eierwärmen nicht so eine große Rolle.
Man kann tatsächlich von manchen dieser gefiederten Sauriern, hat man die Färbung analysieren können aufgrund von kleinen Einschüssen, die man tatsächlich auch an den Fossilien gefunden hat, sogenannte Melanosomen. Und die haben je nach Farbe, die sie erzeugen, bestimmte Form. Das kann man aus den heutigen Vögeln ableiten. Und wenn man das zugrunde legt, dann kann man tatsächlich die Färbung Färbung dieser alten Dinosaurier relativ genau rekonstruieren. Und das sind zum Teil ganz eindrucksvolle Bilder, die da entstehen.
Ja, die Vögel als Nachfahren der Saurier. Offenbar sind die Saurier doch bis heute viel präsenter, als man denken sollte, trotz Asteroiden, Vulkanen und Dino-Apokalypsen. Herr Kegel, vielen Dank für diese in unserer Sendung finale Sauriergespräch.
Sehr gern.
Ausgestorben, um zu bleiben, heißt das sehr lesens- und empfehlenswerte Buch von Bernhard Kegel, das im Dumont Verlag erschienen ist. Einen Link darauf finden Sie auf unserer Website. Sie hören die Matineen SWR Kultur. Alte Knochen, Dinosaurier haben wir unsere Sendung heute überschrieben. Und hier geht's jetzt weiter mit Musik von Leoš Janáček.